Nachdem wir über das Wort gelesen und gebetet haben, muss man nicht mehr so viel dazu sagen. Deswegen Offenbarung 1 ist so wunderbar. Ja, selig ist, wer liest. Wer liest. Nicht selig, wer eine Botschaft hört, sondern selig, wer liest. So seid ermutigt, alle zu lesen und zu beten mit dem Wort und es zu hören und es vor allem zu bewahren. Schade, dass diese Sendschreiben im Buch der Offenbarung nicht aufhören mit Philadelphia. Das wäre meine Anordnung gewesen. Das Beste am Schluss. Damit alle wissen, wo es hingeht. Und dann lesen wir von Philadelphia über die Bruderliebe. Und wir sind Pfeiler im Tempel unseres Gottes. Halleluja. Und dann können wir nach Hause gehen und ausruhen. Welche Gemeinde hättet ihr ans Ende gesetzt? Christoph, von den 7. Pick one. Philadelphia wäre ein schönes Ende gewesen. Ja, wenn der Herr seine herrliche Gemeinde bekommt, das ist das Ende. Und so soll es am Ende, wird der Herr auch seine Gemeinde bekommen. Aber, wie wir schon in den letzten Tagen der Konferenz gehört haben, es gibt ein Problem. Nämlich, der Leuchter ist entfernbar. Wenn man einmal der Leuchter ist und scheint und die Gemeinde ein Stück Herrlichkeit bekommen hat, bedeutet das nicht, dass man immer ein Leuchter ist und immer scheint und immer herrlich ist. Das bedeutet es nicht. Das Zeugnis der Gemeinde kann verloren gehen. Zu Ephesus, der allerersten Gemeinde, hat der Herr schon gesagt: Ich werde deinen Leuchter wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Das bedeutet nicht, dass die Gemeinde in Ephesus weg war. Viele denken, oh, die Gemeinde trifft sich nicht mehr, hat sich aufgelöst. Nein, die Gemeinde in Ephesus ist immer noch da. Sie versammeln sich immer noch jeden Sonntag. Sie kommen immer noch zur Gebetsversammlung. Sie machen viele Werke. Machen immer noch sehr viel. Jede Woche. Immer Konferenz, immer dies, immer das. Aber der Leuchter ist weg. Das Zeugnis Jesu ist weg. Die Gemeinde ist geblieben, aber das Zeugnis ist weg. So sagt man oft, aber wir sind immer noch die Gemeinde in Ephesus. Das stimmt. 100%. Der Herr redet ja auch zu der Gemeinde in Ephesus. Er hat sie ja als solche angesprochen. Richtig. Aber der Leuchter ist weg. Die Gemeinde ist noch da, die Versammlung ist noch da, aber die Leuchter sind nicht mehr da. Und das ist das Problem, was wir sehen, auch hier in Philadelphia. Sie haben gut angefangen und haben auch einen Teil zur Vollendung gebracht und waren ein Stück weit wirklich zu einem wunderbaren Punkt gelangt. Aber die Zeit ist immer ein Test. Die Zeit. Am Anfang ist die Gemeinde heiß und brennend. Und dann vergeht ein bisschen Zeit. Und dann nimmt die Temperatur ab. Das ist nicht so in eurer Erfahrung. Auch persönlich gesehen. Wenn wir den Herrn kennenlernen, zum Beispiel, oder auch das Werk des Herrn, Zion, kennenlernen, dann sind wir Feuer und Flamme. Brennend. Und denken, wow, das ist es. Ich verkaufe alles und gehe dahin. Brennend im Geist. Aber wenn die Zeit etwas vergeht, dann nimmt die Temperatur ab. Es ist wie bei einem Kaffee. Du lässt ihn dir morgens schön heiß raus. Und dann steht er dort für 5 Minuten. Ist immer noch okay. Aber nach 10 Minuten wird er langsam, aber sicher kalt. Und bevor er ganz kalt wird, wird er lau. Wird er lau. Die Zeit hat es gemacht. Der Kaffee hat nichts gemacht. Die Zeit hat ihn lau gemacht. Und was machst du mit einem lauen Kaffee? Wieder aufwärmen? Ach, dass du heiß oder kalt wärst. So aber, da du lau bist, werde ich dich aus meinem Mund erbrechen, sagt der Herr. Kalt ist okay für den Herrn, besser als lau. Wenn es wenigstens kalt wäre, dann würde jeder wissen, was Sache ist. Dann ist es klar. Okay, kalt. Aber lau wird der Herr ausspucken. Erstaunlich. Ich weiß nicht, ob wir jemals daran gedacht haben, dass der Herr die Gemeinde erbricht. Er muss brechen. Es ist ihm so schlecht geworden in Laodicea, dass er nicht anders konnte, als irgendwo hinzugehen. Ich sage jetzt nicht, wie wir es im Deutschen sagen, zu erbrechen. Was machst du, wenn du was Verdorbenes gegessen hast? Isst ein bisschen Wurst und später siehst du, da war Schimmel drauf. Ist mir mal passiert. Oder Käse. Gut, Käse gibt's mit Schimmel. Was machst du dann? Du musst einen Löffel holen und ihn irgendwo in den Hals reinstecken. Und dann wirst du ihn aus was? Spucken, speien, erbrechen. Ist erstaunlich. Und das ist, was der Herr gemacht hat mit der Gemeinde. So aber, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich aus meinem Mund ausspeien. Was für eine Warnung. Der Herr hasst Lauheit. Deswegen gibt es unter der Priesterschaft zur Zeit vom Alten Bund ein Gesetz in Bezug auf den Brandopferaltar. Und was war dieses Gesetz? Das Feuer auf dem Altar muss in Brand gehalten werden. Es darf nie erlöschen. Im 3. Buch Mose, Kapitel 6. Es durfte nie erlöschen. Selbst in der Nacht muss es brennen. Und der Priester war verantwortlich dafür, Holz zu besorgen, dass dieses Feuer nicht ausgeht. Leider bei uns mit der Zeit kümmern wir uns nicht mehr so sehr um das Feuer. Am Anfang sind wir so brennend und am Ende sind wir lau. Das ist etwas, was der Herr wirklich hasst. Und dann sehen wir in Vers 17, was die Ursache war für diese Verdorbenheit. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich und arm und blind und bloß bist. Die Gemeinde ist so stolz auf ihren Reichtum. Ich weiß nicht, was für ein Reichtum. Geld zum Beispiel. So viele Gemeinden heute haben so viel Geld. Großes Gebäude. Viel ein großes, dickes Konto. Reich geworden, brauchen nichts. Aber nicht nur reich an Geld, sondern auch an Erkenntnis, an Wissen, an all dem, was sie schon in der Vergangenheit gehört haben. Und am Ende, wenn man so viel Erkenntnis angesammelt hat, aber das Wort nicht tut und umsetzt, am Ende macht es uns nur stolz. Wir wissen es und ihr wisst es nicht. Und wir erhöhen uns und überheben uns und sagen, wir haben es und ihr alle habt es nicht. Dann fängt die Lauheit an und der Herr wird das ausspeien. Stolz ist die Urkrankheit von dem Teufel. Das war sein Problem. Er hat gedacht, er wäre irgendwas Besonderes. Und dann hat er seine Krankheit hineingebracht in das Fleisch der Menschen. Nicht nur die Ungläubigen, sondern auch in die Gläubigen. In das religiöse System. Bei uns. Und nur wartet er auf die richtige Gelegenheit, dass diese Krankheit ausbricht. Und wenn Stolz da ist, dann ist es aus mit dem Leuchter. Das ist das Ende. Oh, Herr Jesus, so was braucht die Gemeinde? Was für eine Lösung hat der Herr hier vorgesehen? In Vers 14 heißt es, das sagt der Amen. Das sagt der Amen. Wann sagst du Amen? Nachdem dein Gebet fertig ist, sagst du Amen, um es zu beenden. Alle meisten Christen machen so, beten und dann alle warten, bis er Amen sagt. Und warum? Weil dann alle wissen, jetzt ist das Gebet vorbei. Ist das der Grund? Ist das, warum ihr Amen sagt? Andrea? Amen, Licht aus. Amen, Licht an? Gut. Im 2. Korintherbrief sagt uns Paulus, so viele Gottesverheißungen es gibt. In ihm, in Christus, ist das Ja und das Amen zu Gott durch ihn. Wir sagen Amen, wenn wir eine Gottesverheißung, etwas im Wort sehen, sagen wir Amen, um die Erfüllung zu bekommen. Wir wollen die Wahrheit, die Wirklichkeit von der Sache. Deswegen sagen wir Amen. Oder nicht? Amen. So muss es sein. Wenn wir nur die Erkenntnis haben und wir sagen nur Amen zur Erkenntnis, ohne das Verlangen, die Wirklichkeit zu haben, dann brauchen wir kein Amen zu sagen. Dann nützt es nichts. Wir brauchen die Gottesverheißung, aber in Christus ist das Amen. So, wenn wir sehen und der Herr zu uns redet in einem Punkt, dann sagen wir Amen, weil wir die echte Sache haben wollen. Wir wollen nicht nur die Speisekarte. Wenn du die Speisekarte liest und am Ende sagst du Amen zur Speisekarte, ist dein Bauch immer noch leer. Du bekommst nichts zu essen dafür, dass du zur Speisekarte Amen gesagt hast. Sondern was wir wirklich brauchen, ist, wir brauchen das Essen. Wir brauchen die Wirklichkeit. Und Laodicea hat die Erkenntnis, aber sie hat nicht die Substanz. Ihr fehlt das Wahre. Wie soll man das sagen? Sie reden von der Erkenntnis der Opfer, aber sie haben keine Opfer. Was nützt es dir, wenn du auslegen kannst und die Erkenntnis hast vom Speiseopfer, aber du hast niemals eins dargebracht, du hast keines. Was für ein Amen ist das? Sagst du Amen zu einer Lehre? Zu einer Erkenntnis? Nur weil vielleicht es richtig ist oder was auch immer, weil es dir gefällt? Nein, wir sagen Amen, weil wir die Erfüllung haben wollen. Ich weiß nicht, warum ihr Amen sagt beim Gebet. Es bedeutet, so sei es und es ist der Name des Herrn. Wir wollen die Wirklichkeit. Oder nicht? Wenn wir nur die Erkenntnis haben, dann landen wir in Laodicea. Dann wissen wir viel, haben aber nicht die Substanz. Dann reden wir von den Opfern, aber wir haben keine Opfer. Dann wird der Herr uns aus seinem Mund ausspeien. Da wird dem Herrn schlecht, wenn er das sieht. Da muss er aufs WC. Es geht nicht um die Erkenntnis. Das Wissen, okay, nicht schlecht, natürlich. Wir brauchen die solide Wahrheit im Wort. Aber was wir wirklich brauchen, ist den Amen, um die Wirklichkeit von der Sache zu bekommen. Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge. Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Das ist nicht wunderbar? Wollt ihr nicht diesen Christus kennen? Den Anfang der Schöpfung Gottes. Wir alle, wir sind noch nicht so alt. Oder? Weiß nicht. Sehr alt. Wie alt bist du? Irgendwo. Wir sind alle noch nicht am Anfang der Schöpfung dabei gewesen. Aber wir denken, wir wissen so viel. Wir haben zu allem eine Antwort. Wir haben zu allem einen Rat. Wir können zu allem was sagen. Wir haben zu jedem und allem eine Auslegung und eine Erkenntnis, wie wenn wir alles wüssten. Wie wenn wir schon von Anfang der Schöpfung dabei wären, alles gesehen, erkannt und erlebt haben. Ist das nicht das, was der Herr zu Hiob gesagt hat? Ich lese nochmal Hiob 38, Vers 4. Hiob 38, Vers 4 sagt Gott zu Hiob: Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Wenn wir so viel Erkenntnis und Wissen haben und zu allem irgendwas sagen können, der Gott wird uns fragen, wo warst du? Bist du schon so lange dabei und hast alles gesehen, schon alles erkannt, dass wir keine neue Offenbarung mehr vom Herrn brauchen? Alles gesehen? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Ja, siehst du, Gott sagt auch, sprich es aus. Wenn du das weißt, okay. Sprich es aus. Wir sind noch nicht 40 oder 50 oder 100 Jahre alt, aber wir sprechen so viel aus. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Der Herr ist der Anfang der Schöpfung. Der war von Anfang an dabei. Er weiß alles. Er hat, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Aber Laodicea sagt, ich bin reich, wie wenn sie alles wüssten von Anfang der Schöpfung. Wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Weißt du das? Wer den Eckstein gelegt hat? Als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten, als die Engel über die Schöpfung gejauchzt haben. Wart ihr dabei? George, warst du dabei? Knapp verfehlt. Aber der Herr ist der Anfang der Schöpfung. Er war dabei. Er weiß alle Dinge. Ist das nicht wunderbar? So einen Gott müssen wir kennenlernen. Und dann heißt es weiter im Kapitel, im selben Kapitel, in Vers 19, welches ist der Weg zu den Wohnungen des Lichts? Und wo hat denn die Finsternis ihren Ort? Dass du sie bis zu ihrer Grenze bringen und die Pfade zu ihrem Haus kennen könntest, bis zu ihrer Grenze. Manchmal tun wir so, als wären wir schon bis zur Grenze Gottes vorgestoßen. Haben so viel Erkenntnis, aber nicht die Wirklichkeit. Kein Hunger nach der Wirklichkeit. Und dann steht Vers 21, du weißt es ja, denn zu der Zeit warst du geboren und die Zahl deiner Tage ist groß. Ist das so? Ist die Zahl deiner Tage so groß, Manu? Nicht so groß. Wie kommt es, dass wir denken, wir sind so reich? Und so reich geworden und brauchen nichts mehr. Manchmal denke ich für mich selbst über was kann ich noch reden, was ihr nicht schon wisst. Wenn ich etwas mitteilen soll oder rede über das Speiseopfer, du weißt es schon, oder? Feinstes Mehl, ja. Öl, ja, natürlich, Öl. Und was noch? Weihrauch, was noch? Salz, was noch? Was darf nicht drin sein, Manu? Sauerteig, meine Güte, ihr wisst alles. Was soll ich euch noch sagen, was ihr nicht wisst? Was soll der Herr uns sagen, was wir nicht wissen? Aber das Problem ist, wir denken nur, wir wissen. Aber Paulus sagt, der denkt, er weiß, weiß erst recht nichts. Warum? Weil es nicht um das Wissen geht. Es geht um die Substanz der Sache. Es geht um Christus als die Wirklichkeit. Wenn wir die verpassen, dann ist wirklich der Ofen aus. Und das hat Hiob erkannt in Kapitel 40. In Kapitel 40 heißt es in Vers 3, da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, siehe, ich bin zu gering. Siehe, ich bin zu gering. Wow, was für eine Buße. Ich bin zu gering. Was soll ich dir erwidern? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich will meine Hand auf meinen, das heißt, ich sage lieber nichts mehr. Wenn wir die Wirklichkeit haben und merken, oder anders gesagt, wenn wir merken, wie viel beziehungsweise wie wenig Wirklichkeit wir haben von dem, was wir wissen, dann muss ich meine Hand auf meinen Mund legen und mich gleich wieder dorthin setzen und am besten unter meinen Stuhl sitzen und mich verkriechen. Weil so viel Wirklichkeit haben wir noch nicht. Gemessen an dem, was wir wissen. Oh, Herr Jesus, oder nicht? Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei euch anders. Ja. Vers 5, ich habe einmal geredet, sagt Hiob, und konnte nichts antworten. Und noch ein zweites Mal. Und das sagt er, und ich will es nicht mehr tun. Da hat er gelernt. Ich mach's lieber nicht nochmal. Und dann Kapitel 42. Vers 2 sagt Hiob weiter, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Verstand oder ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Könnt ihr den Herrn ganz begreifen? Wir haben noch viel von ihm zu ergreifen. Selbst Paulus nach so vielen Jahren Christsein in Philipperbrief im Gefängnis. Sagt er, ich will ja ihn erkennen. Was für ein Hunger hat dieser Mann. Bis zum Schluss gehabt. Ein Appetit nach der Wirklichkeit. Meinst du, Paulus kann keine Botschaft geben über die Auferstehung? 1. Korinther 15. Ist eine lange Botschaft über die Auferstehung. Aber in Philipperbrief sagt er, ich will ihn erkennen. Und dann nicht die Auferstehung, sondern die Kraft seiner Auferstehung. Er wollte die Wirklichkeit haben. Er wollte das Ding, oder nicht ein Ding, wie soll man sagen, die Substanz wollte er haben von der Auferstehung. Was nützt ihm die Lehre darüber, wenn er tot ist? Was nützt uns die Lehre der Auferstehung, wenn wir am Sonntagmorgen halbtot zum Tisch des Herrn kommen und brauchen erst eine Stunde, bis wir auferstehen? Die Lehre ist da, aber nicht die Kraft. Warum? Weil wir brauchen den Herrn als den Amen, als den Anfang der Schöpfung. Vers 4, höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich, das hat der Herr gesagt, das ist ein Zitat vom Herrn. Und dann sagte Hiob, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Aber nun hat mein Auge dich gesehen. Wir kennen so viel vom Hörensagen. Warum? Weil wir so viel gehört haben. Wie viele Botschaften haben wir gehört? Manu? Hans-Jürgen? Wie viele Botschaften in deinem Leben? Zähl mal. Und wie viele hast du selbst gegeben? Viele. Aber hier steht, wir wollen ihn nicht kennen vom Hörensagen, sondern nun hat mein Auge dich gesehen. Warum? Es ist die Wirklichkeit, die vor seinen Augen erschienen ist. Und die wollte er haben. Hiob. Das Echte, die Sache selbst. Darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und in Asche. Seht ihr, wie die Sendschreiben schreiben? Der Herr hat zur Buße gerufen. Hiob hat Buße getan für sein immenses Wissen oder was er gehört hat früher und gewusst über Gott, aber nicht die Wirklichkeit gehabt. Und das ist die Gefahr heute und in diesem Zeitalter leben wir. In diesem Zeitalter. Wir leben in dem Zeitalter von Laodicea, wo wir solch einen Reichtum haben von allem. Egal, ob es materiell ist oder das Wissen an Büchern ohne Ende. Das Internet ist voll. Kannst alles wissen dort. Aber Paulus sagt, die Erkenntnis bläht auf. Das heißt, sie ist so leicht wie ein Ballon, fliegt davon. Es ist wirklich nichts dahinter. Die Erkenntnis bläht auf. Aber der Herr gibt uns einen wunderbaren Rat. Was ist der Rat des Herrn? In Vers 18, ich rate dir. Er zwingt uns nicht, aber er gibt uns einen Rat. Er zwingt uns nicht. So, welchen Rat willst du annehmen? Den von Bileam? Der hat auch einen Rat gegeben. Oder den Rat des Herrn. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist. Gold zeigt in so einer wunderbaren Weise die Natur unseres Gottes. Und wenn du mal Gold in der Hand hattest, dann merkst du, das ist die Substanz. Solch ein Gewicht. Wenn du nur Gold auf dem Papier malst oder siehst, dann denkst du, oh, ich habe Gold. Wow. Plastikgeld gibt es auch. Es ist aber sehr leicht. Aber echtes Gold. Manu, hast du schon mal einen Goldbarren in der Hand gehabt? Ich glaube schon. Die Schweizer. Ja. In der Bank. Sehr schwer, oder nicht? Du denkst, oh, so ein kleines Ding, komm, das nehme ich mit. Und dann sagst du, wow, so schwer. Schwer ist Gold, es ist ein Gewicht. Dahinter ist eine Substanz. Es ist wirklich was dahinter. Die Natur Gottes ist mit Feuer durchläutert und das sollen wir von ihm kaufen. Wenn der Herr kommt, wird er nicht fragen, wie viel Erkenntnis hast du gesammelt? Wie groß ist dein Ballon, den du aufgeblasen hast mit der leeren Erkenntnis? Sondern die Schrift sagt, er wird wiegen, wie schwer du bist. Kennt ihr den Perserkönig Belsazar? Im Buch Daniel, Kapitel 5. Einmal ist Gott dem Belsazar erschienen durch eine Hand an der Wand. Eine Hand, die an der Wand geschrieben hat. Und was hat sie gesagt oder geschrieben? Mene, mene, tekel, ufarim. Und was heißt tekel? Daniel hat zu Belsazar gesagt, das bedeutet, ich habe dich gewogen und zu leicht erfunden. Tekel. Hat der Herr dieses Wort schon mal in deine Wand geschrieben? Also Tekel ist die chaldäische Version von Schekel. Und Schekel ist die Maßeinheit, die Gewichtseinheit für Gold und Silber. In der Schrift, ja. Der Leuchter ist gemacht aus einem Talent Gold. Und das waren etwa 3000 Schekel. Gold, ein Leuchter wiegt 3000 Schekel. Ein Talent. Wie viel Gold, wie viel Gewicht hast du schon gewonnen? Wie schwer bist du? Ich frage mich selber, wie schwer bin ich? Schwer an der Wirklichkeit, nicht an der Erkenntnis, wie viel weiß ich, sondern wie viel Substanz vom Herrn habe ich gewonnen. Wie viel belastbares, durchläutertes Gold? Oder werde ich zu leicht erfunden, wenn der Herr kommt und er wiegt mich und er sagt, zu leicht, Entschuldigung, zu leicht, zu wenig Gold. 2. Korintherbrief redet auch davon und sagt, die Drangsal, die zeitlich und leicht ist, schafft uns, was? Ein über die Maßen reiches und ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Ist das nicht wunderbar? So, wie viel Gewicht habt ihr? Oder haben wir nur da oben so viel Erkenntnis und wir können über jeden Vers und über alles und irgendwas reden, aber wir haben nicht die Substanz? Wenn das so ist, dann müssen wir Gold kaufen. Und das kostet einen Preis. Deswegen steht hier kaufen. Gold liegt nicht auf der Straße. Gold musst du einkaufen, musst einen Preis dafür zahlen. So wie die 5 klugen Jungfrauen. Sie mussten Öl kaufen. Vom Verkäufer. Es ist nicht einfach. Wir haben so viel Wissen, aber die Erkenntnis bringt nichts ohne die Wirklichkeit. Die müssen wir kaufen. Das heißt, es gibt einen Kampf um die Wirklichkeit. Es braucht jemand, der bereit ist, den Preis zu zahlen. Ich muss mein Selbst aufgeben, wenn ich die Wirklichkeit haben will. Wenn ich die Erkenntnis haben will, dann muss ich noch kein Selbst aufgeben. Da lese ich einfach ein bisschen, dann habe ich schon gewusst und verstanden. Aber wenn die Situation kommt, um Gold zu gewinnen, dann musst du wirklich einen Preis zahlen. Und sagen, Herr, jetzt, ich tue Buße. Ich nehme dich als die Wirklichkeit. Ich will die Sache erleben, erfahren und nicht in der Leere bleiben. Amen. Als du Gold von mir kaufst, das mit Feuer durchläutert ist, damit du reich werdest, damit du reich werdest. Amen. Das ist der wahre Reichtum. Und weiße Kleider, dass du dich kleidest. Und das erinnert uns auch an die Priesterschaft. Dass die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Das hat Gott den Priestern befohlen. Wenn sie hineingehen und Gott dienen, müssen sie ihr Fleisch bedecken mit weißen Kleidern. Damit die Schande der Blöße nicht offenbar wird. Und das ist oft das Problem. Wir erkennen nicht, wie bloß und ohne Wirklichkeit wir wirklich vor dem Herrn sind. So elend. Und das ist das allergrößte Problem. Wir sehen es nicht. Blind dafür. Deswegen brauchen wir Augensalbe. Augensalbe, die Augen zu salben, damit du sehen mögest. Oh Herr Jesus, ja, das ist wirklich der Punkt. Ja, möge der Herr uns Augensalbe geben, unseren eigenen Zustand zu sehen. dass wir merken, ja, okay, wir haben dies und das an Wissen, okay, das ist fein, aber wir müssen bekennen, was uns wirklich fehlt, ist die Wirklichkeit, die Substanz des Herrn in unserer Erfahrung. Es nützt uns sonst nichts. Ja. Im Gegenteil, das Gericht. Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und züchtige ich. Erinnert uns auch an Hiob, oder nicht? Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Der Herr benutzt Züchtigung. Er benutzt Züchtigung, damit wir das Gold kaufen. Das ist die Arrangement des Herrn. Und jetzt müssen wir den Preis bezahlen. Eifrig Buße tun. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Gemeinde in Laodicea den Herrn rausgeworfen hat? Was macht denn der Herr draußen? Viele Gläubige benutzen diesen Vers fürs Evangelium und sagen, weißt du, der Herr klopft an deine Tür, an dein Herz. Werde gerettet, bitte. Aber hier redet der Herr nicht zu den Ungläubigen. Er redet zur Gemeinde. Und die Gemeinde hat ihn vor die Tür gesetzt. Oder er ist selbst rausgegangen. Ich weiß nicht, eins von beiden. Er musste ja brechen, das war wahrscheinlich deshalb rausgegangen. Erstaunlich, oder nicht? Wollt ihr in so einem Zustand sein? Ihr seid drin und der Herr ist draußen? Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür auftun würde, und jetzt rede der Herr zu den einzelnen Gläubigen, nicht mehr zu der ganzen Gemeinde. Die hat er schon ausgespuckt. Oder nicht? Die hat er schon ausgespuckt. Aber hier sagt er, wenn jemand meine Stimme hört. Jemand, das ist ein Einzelner. Das ist nicht alle. Wenn du sagst, wenn jemand meine Stimme hört, dann die meisten hören nicht. Dann ist es ein Ruf an die Einzelnen. Wenn jemand meine Stimme hören und die Tür auftun wird, jeder Einzelne muss dem Herrn diese Tür aufmachen. Das dürfen wir nicht denken, das macht die Gemeinde für uns. Nein, es geht nicht. Wie bei den Jungfrauen heißt es, kauf Öl für dich selbst. Anders geht es nicht. Wenn jemand die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Das ist das, was die Priester machen. Sie halten das Festmahl mit dem Herrn. Wollt ihr nicht mit dem Herrn festen? Dann müsst ihr die Tür der Wirklichkeit aufmachen. Lasst die Wirklichkeit hineinkommen. Die Wirklichkeit muss in unser Herz einziehen. Die Wirklichkeit Christi. Und dann kommt noch am Schluss diese herrliche, wunderbare Belohnung. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wow. Mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Warum redet der Herr solch eine gewaltige Belohnung, gerade zu Laodicea? Es scheint, als wäre das die allerhöchste Belohnung, mit ihm auf dem Thron zu sitzen. Wahrscheinlich ist es am schwierigsten, in Laodicea zu überwinden. Schwierig. Warum? Weil es weder heiß noch kalt. Es ist nicht so klar. Es ist vermischt, lau. Und wenn man den eigenen Zustand nicht erkennt, ist es so schwierig zu überwinden, oder nicht? Die Blindheit ist ein großes Problem. Weil es so schwierig ist, in dieser Gemeinde zu überwinden, verheißt der Herr die höchste Belohnung. Mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Und das zeigt uns auch, dass hier jetzt nicht nur die Priesterschaft, sondern das Königtum. Priesterschaft und Königtum gehören immer zusammen. So, wenn wir heute priesterlich dienen, das heißt, wir gehen um mit der Wirklichkeit. heute nicht mit der Lehre an. Wir gehen um mit Christus als der Wirklichkeit. Ihn wollen wir erfahren. Das bereitet uns vor für das Königtum. Dann können wir mit dem Herrn herrschen. 1000 Jahre. Mit ihm auf seinem Thron. Wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Aber der Schluss ist, der letzte Satz, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Mehr kann der Herr nicht machen. Okay, wer ein Ohr hat, der Herr braucht nicht zu streiten und zu argumentieren. Es nützt nichts. Er sagt einfach, wer ein Ohr hat, der höre. So lass uns Menschen sein, die einen Hunger haben nach der Wirklichkeit. Dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was wir wissen oder erkannt zu scheinen erkannt zu haben oder meinen erkannt zu haben. Lass uns zunehmen am Gewicht an Herrlichkeit. Ja, lobe den Herrn. Die Konferenz ist zumindest hier in Degerloch schon fast zu Ende. Aber heute Abend geht es nochmal weiter. Aber für heute Morgen lass uns noch ein paar Gebete haben. Und dann können wir zum Mittagessen rübergehen. Amen.